junge Leute fangen an, die sehen, dass es nötig ist zu investieren und dann gibt's wieder einen von oben drauf. Nee, das kann doch nicht wahr sein. Alle sagen, Mensch, ich habe hier 3 Aktien, da kann ich nicht viel falsch machen. Apple, Nvidia und Microsoft. Ja. Aber diese Risiken sind einfach da und die sind komplett ausgeblendet worden. Heißt, wir kriegen sehr wahrscheinlich größere Schwankungen. Zinserwartungen kommen deutlich zurück in den USA. Das heißt, das, was da gestartet worden ist, ist vielleicht schon wieder zu Ende.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money im neuen Jahr. Starten wir natürlich wieder durch und wollen uns hauptsächlich heute erstmal um die Kapitalmärkte kümmern, um natürlich das langfristige Anlegen auf und natürlich ein potenzielles Comeback von Value und was Value überhaupt ist. Darüber wollen wir heute in allererster Linie sprechen. Dafür haben wir einen spannenden Gast. Er ist zum ersten Mal bei uns hier zu Gast in der Mission Money. Darauf freue ich mich sehr. Er ist Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management. Bekannt natürlich für die Frankfurter Aktienfonds, für Stiftungen und auch den Modern Value ETF. Und natürlich auch war hier schon auf dem Kanal, darüber haben wir schon gesprochen, des häufigeren Frank Fischer zu Gast als Value Investor. Und heute haben wir mal dich da. Ich sage herzlich willkommen, Heiko Böhmer.
Ja, ich freue mich, hier zu sein bei der Mission Money.
Ja, freue mich auch sehr. Wir haben uns letztes Jahr, das darf man erzählen, mal bei einem kleinen, es gibt einen kleinen Finanzbörsen-Stammtisch hier in München, eine sehr interessante Runde und Mischung aus Finanz- und Medien, also Finanzjournalisten, Leuten aus der Finanzindustrie, die sich so in unregelmäßigen Abständen auf ein Bierchen trifft und austauscht. Und da haben wir uns getroffen und haben gleich dingfest gemacht, dass wir uns im neuen Jahr treffen wollen.
Genau, und wir haben direkt einen Termin in München, da habe ich gesagt, da komme ich doch gerne direkt hier im Studio vorbei.
So ist es.
Und dann starten wir mal locker ins Jahr, wobei so locker ist es ja gar nicht.
Das ist richtig. Ich schiebe eine Frage vorweg, bevor wir uns ausschließlich auf die Börse konzentrieren, weil das jetzt gerade die Runde macht. Wir haben ja noch amtierend einen Wirtschaftsminister, der immer viele lustige Ideen hat, nicht immer die besten. Ehrlicherweise und sein neuester Super-Coup, um die Probleme im Sozialapparat in den Griff zu bekommen, ist, dass Kapitalerträge, dass auf die Kapitalerträge, also nicht nur die, wie wir sie kennen bei Aktien, die Abgeltungssteuer kommen soll, sondern gleich auch noch die Sozialbeiträge abgezogen werden sollten, obendrein. Es heißt also, ich habe versteuertes Geld, lege das an, weil meine Rente nicht sicher ist, meine staatliche, bin also auch noch quasi der Musterbürger in privater Vorsorge, wie hier draußen alle Zuhörer und du und ich. Und dann darf ich jetzt auch noch Krankenkassenbeiträge drauf bezahlen.
Ja, das ist natürlich wieder genau der falsche Weg. Also wir waren ja schon so kurz vor der Aktienrente. Wir waren relativ kurz davor. Wie auch immer die gekommen wäre. Ja. Und auch, dass sie auf Pump gekommen wäre, alles mal geschenkt in dem Punkt. Aber jetzt kommt wieder ein Signal, wo wir denken, nee, das kann doch nicht wahr sein. Also ne, wir sind gerade dabei. Junge Leute fangen an. Die sehen, dass es nötig ist zu investieren. Und dann gibt's wieder einen von oben drauf, dass das Krankenkassensystem so nicht funktionieren kann, ist vielleicht eine Sache, aber dass man daraus jetzt so eine Geschichte baut, dass man sagt, okay, wir nehmen da jetzt die Aktiengewinne von, tja, das zeigt uns einmal mehr, wir haben echt noch viele dicke Bretter zu bohren, bis wirklich auch ja der Masse eigentlich klar sein sollte, dass es ohne Aktien nicht geht. Ja. Und eigentlich auch relativ wenig mir da in den Weg gelegt werden sollte. Also es ist, glaube ich, ja ganz klar, kurz vor der Wahl ist es nochmal kurz zeigen, das können wir vielleicht auch noch oder das wollen wir nicht, das wollen wir eigentlich nicht, die Aktien weiter vorantreiben.
Ja. Bevor es hier gleich weitergeht im Programm, noch ein wichtiger Hinweis in eigener Sache, denn viele haben ja nachgefragt, jawohl, es gibt wieder einen Mission Money Live Event und zwar startet am 6. Februar um 19.30 Uhr hier in München der Mission Money Gipfel 2025. Alles, was wichtig wird für dein Geld. Wir bringen die Kapitalmarktstrategen der großen Asset Manager auf eine Bühne und diskutieren alle wichtigen Themen durch. Also, welche Auswirkungen haben die Trump-Reformen auf Aktien? Wie weit geht dieser Höhenflug noch? Weiterhin immer nur Big Tech oder kommt jetzt doch mal die Zeit der Nebenwerte, was ist eigentlich mit Europa, wo gibt's noch richtig attraktive Chancen und vielleicht wo auch mal das ein oder andere Risiko, das man auf dem Schirm haben muss. Natürlich reden wir auch über Gold, Rohstoffe und alles, was an Makrothemen so wichtig ist. Es wird also der ganz große Investment-Rundumschlag werden. Mit mir auf der Bühne werden drei Profis sein, die ihr von der Mission Money kennt und schätzt. Da ist einmal Thomas Kruse, der CIO von Amundi Deutschland. Dann haben wir dabei Tilman Galla, Kapitalmarktstratege von JP Morgan Asset Management. Und noch Joachim Schallmeier, Leiter Kapitalmärkte bei der Deka. Drei sehr, sehr erfahrene Kapitalmarktstrategen und alle drei auch persönlich richtig gute Typen. Das werdet ihr feststellen. Am Ende des Roundtables wird es natürlich die Chance geben, eure persönlichen Fragen zu stellen. Und im Anschluss gibt es noch das legendäre Mission Money Get Together. Dann könnt ihr bei Drinks die drei auch noch persönlich kennenlernen. Ich werde natürlich auch da sein und auch Matze hier hinter der Kamera wird am Start sein, falls noch jemand Fragen hat zu seinen ganzen Hebelzockereien und zu seinem Zockerdepot, wird er euch natürlich auch Frage und Antwort stehen. Also holt euch euer Ticket. Es wird ein richtig, richtig guter Abend. Den Link zur Veranstaltung und zu den Tickets packen wir euch unten in die Beschreibung rein. Ich freue mich auf euch.
Ja, es ist natürlich quasi Wasser auf die Mühlen von diesen ganzen latent sozialistisch veranlagten Menschen, die immer, wenn die Aktien mal ein bisschen korrigieren, es mal so eine kleine Korrektur gibt, die dann wieder brüllen, seht ihr, wie gut es ist, dass wir quasi nicht das arme Geld der Rentner an der Börse verzocken. Und alle, die Aktien haben, sind sowieso ja alle Multimilliardäre und das geht ja eh nicht mit rechten Dingen zu und deswegen müssen die natürlich abgeben.
Ja, aber es ist ja, also es ging ja auch nicht darum, die Aktienrente in Wirecard zu stecken. Also ginge ja auch gar nicht mehr, genau. Sondern breit gestreut, wie man das sieht, wie das in Norwegen funktioniert, wie man einfach auch merkt, dass der sinnvolle Vermögensaufbau eben nicht über Nacht funktioniert, ja. Sondern wirklich langfristig. Und langfristig heißt am besten in Jahrzehnten. Ja. Wir können gerne später mal auf Warren Buffett kommen, weil mit dem haben wir uns im Hause auch viel beschäftigt. Ja. Und er ist so unglaublich reich geworden, einfach auch, weil er mit 11 Jahren seine erste Aktie gekauft hat. Also der hat quasi ein Investorenleben von 80 Jahren. Das wird kaum jemand von uns so erreichen, aber er hat es eben. Und das macht es eben auch aus. Also diese Ausdauer und dabei zu bleiben, das ist es eigentlich.
Ja, also brüllen wir es dem Herrn Habeck in sein Küchenstudio oder wo das auch immer ist. Vielleicht sollten wir uns mal uns mit ihm in der Küche treffen und ihm erklären.
Habecks Küchenstudio.
Genau, wie das so funktioniert. Das ist doch sein neues Wahlkampfding. Lass uns zurück zur Börse kommen. Es macht viel mehr Spaß und weniger schlechte Laune als die Grünen, ehrlicherweise. Wir hatten kurz vor Jahresende, ich glaube, es war eine Woche vor Weihnachten, war ich bei Dr. Jens Erhardt, ein Börsenaltmeister, kennst du natürlich. Ja. Und eine Sache, die wir vorneweg sehr lange breit besprochen haben, ist, was er auch meinte, auch mal so, er ist dann doch schon seit 50 Jahren, gibt's die JE schon und er ist natürlich noch länger an dem Markt unterwegs, meinte, er hat eigentlich noch nie so viel Euphorie im Markt erlebt wie derzeit. Bezogen in dem Fall, darüber haben wir uns länger unterhalten, über die, wenn wir mal in die USA gehen, über die ganzen Investitionsquoten. Und zwar sowohl, was Fondsmanager angeht, Instis angeht, aber auch natürlich die Privatleute, die quasi bis oben hin voll sind mit Aktien, kaum Cashbestände haben. Rekordniedrig, ich glaube 401k, auch darüber haben wir uns unterhalten, also das berühmte Altersvorsorgemodell, das die Amerikaner haben. Klammer auf, auch das könnte man kopieren in Deutschland, Klammer zu, gab es, auch da ist quasi auf dem Papier im Moment so viele Millionäre wie noch nie, also exorbitant hohe Zahl in Relation, klar, nach der Rallye, die wir hatten. Daraus ergibt sich die Frage, haben wir schon ein bisschen zu viel Optimismus jetzt hier in das neue Jahr rein?
Naja, wir haben in den ersten Tagen ja schon gesehen, dass das so ein bisschen diffundiert, ja. Nicht mehr so extrem ist, wie es war. Und Stimmung ist ein super Indikator, denn wir machen als Haus mit bei dieser globalen Fondsmanager-Umfrage von der Bank of America. Ja. Und bei uns im Haus bin ich derjenige, der da mitmacht. Also ich gebe sozusagen die Stimmung weiter. Und diese Fragen, die da kommen, die sind immer super spannend. Ja. Und die Umfrage für Januar, kannst du dir vorstellen, die war gerade. Ja. Die Ergebnisse sind aber noch nicht da. Ja. Und eine Frage war zum Beispiel, unabhängig jetzt von der Stimmung, war, was glauben Sie, wird Donald Trump, da kommen wir sicherlich später drauf, aber ich fand das so witzig, in der ersten Woche seiner Amtszeit verändern? Und dann wurden so 5, 6 Sachen gemacht. Also Zoll und wurde angegeben. Aber wirklich so eine ganz kurzfristige Perspektive. Mhm. Normal haben die mal etwas längerfristige Perspektive. Ja. Und wenn wir da auf die Stimmung gucken, dann war das tatsächlich so, dass wir in den letzten Monaten gesehen haben, dass die Stimmung bei den Fondsmanagern immer besser wurde.
Ja.
Und die Sorglosigkeit auch. Warum? Die messen immer die Cashquote. Ja. Also reine Aktienfonds haben ja eine relativ geringe Cashquote. Die variiert eigentlich nur zwischen 6 und 4% oder ein bisschen mal darunter. Und zuletzt sind wir auf 3,9% gerutscht. Das hat es seit mehreren Jahren nicht gegeben. Jetzt kann man sagen, naja, ob 4 oder 6 macht nicht viel aus. Wenn das aber die Bandbreite ist, wo es schwankt, ist das dann schon sehr viel. Und unter 4%, und das war in den letzten Jahrzehnten eigentlich oft ein guter Indikator, unter 4% ist die Euphorie so groß, dass man sagen kann, oh, da kann man aber mal ein bisschen vorsichtiger werden.
Ja.
Jetzt ist das nicht nur USA, sondern auf globaler Ebene.
Ja.
Also ist das wirklich von der Stimmung her tatsächlich, ja, es ist sehr, sehr viel Euphorie da. Und das, was sich beispielsweise mit Trump verbindet, positiv, das ist auch schon gespielt worden. Und jetzt ist eigentlich so ein bisschen Ernüchterung reingekommen. Jetzt kommen Zahlen, die gar nicht so gut sind. Da ist eine unglaubliche Nervosität auch schon zu sehen bei US-Unternehmen. Ein bisschen unter den Erwartungen. Und einige Firmen sind ja schon richtig runtergekommen. Also diese Euphorie war vielleicht schon etwas groß.
Ja.
Und normal zum Jahresanfang denkt man ja, boah, ja jetzt geht's richtig los, aber nee, hat
sich statistisch betrachtet normalerweise immer eine extrem gute Zeit. Ne?
Genau, aber eigentlich momentan eher nicht so. Ich habe mir jetzt auch etliche Charts nochmal angeguckt. Da ist viel Mitte November, Ende November, Anfang Dezember als hoch und seitdem kann man sich das eigentlich schön angucken. Auch auf 6-Monats-Sicht beispielsweise, S&P 500 liegt nur noch so bei +5%. Also diese große Euphorie und auch Kurszuwächse im letzten Jahr, die waren doch eher in der ersten Hälfte. Mhm.
Würdest du sagen, dass man damit rechnen können muss, dass mal wir auch wieder ein bisschen mehr Volatilität erleben? Ist nichts Ungesundes, aber man hat es nicht mehr so oft gehabt in letzter Zeit und dann vergessen sehr viele Anleger in allen Lagern. Da gehören auch die Profis dazu, wie wir immer wieder sehen. Vergessen dann schnell, dass so eine gesund etwas höhere Vola doch auch Stress mit sich bringt.
Ja, natürlich, aber man muss es doch. Also wir waren im vergangenen Jahr eher zu niedrig investiert, muss man einfach sagen. Wir waren in dem großen Fonds, waren wir mit einer geringeren Quote unterwegs, so unterdurchschnittlich. Weil wir aber genau, also ich meine, wir müssen uns nicht über diese ganzen Risiken unterhalten, die es gibt.
Ja.
Die sind vorhanden, ob geopolitisch, ob vielleicht dieses große Thema der ausufernden Schulden. Alles ist irgendwie vorhanden, es ist auch greifbar, aber es ist so, dass es nicht bei den Investoren ankommt.
Ja.
Dass alle sagen, Mensch, ich habe hier 3 Aktien, da kann ich nicht viel falsch machen, da investiere ich einfach und die laufen doch. Also was soll ich mir Gedanken machen? Apple, Nvidia und Microsoft, das sind die Werte, die mich irgendwie über Wasser halten.
Ja.
Aber diese Risiken sind einfach da und die sind komplett ausgeblendet worden.
Mhm.
Und wir sind auch in diesem Jahr eher davon überzeugt, dass die Volatilität höher wird. Heißt, wir kriegen sehr wahrscheinlich größere Schwankungen. Wir merken das ja jetzt schon. Also, Zinserwartungen kommen deutlich zurück in den USA. Das heißt, das, was da gestartet worden ist, ist vielleicht schon wieder zu Ende. Wir wissen es nicht genau. Aber vor 3, 4 Monaten sah es noch nach 4 bis mindestens 4 Zinssenkungen für 25 aus. Jetzt wird es vielleicht noch eine geben in diesem Jahr.
Mhm.
Also die Zinsen sind eher da festgelegt, wo wir jetzt schon sind. Und da sind viele Faktoren, die reinkommen. Die Inflation, die kommt auch nicht so runter wie gedacht. Die Kerninflation hält sich weiter.
Ja.
Also eigentlich Risiken, die allen bekannt sind und vielleicht dieses Jahr mal wieder durchschlagen können.
Mhm. Genau, weil es ist, hat einfach 2 Jahre lang jetzt niemanden interessiert. Also ich weiß nicht, wie oft wir hier darüber gesprochen haben, auch hier auf dem Kanal, so alle halbe Jahre, wie sich quasi der Zinsoptimismus aufgebaut hat, also der Zinssenkungsoptimismus aufgebaut hat, dann wieder ernüchternd abgebaut hat, kurzzeitig, und dann wieder aufgebaut hat. So ist immer schön so in 3, 4 Wellen, weil man halt gesehen hat, okay, eigentlich ist scheißegal, es läuft. Also
ja, letztes Jahr war das doch auch so. Das war irgendwie ab Oktober 23 war diese Zinsfantasie drin.
Ja.
Und im September kam die erste Zinssenkung in den USA. Bis dahin lief das eigentlich nur auf diese Hoffnung, auf diesen September hin.
Ja.
Und Anfang des Jahres sollten es noch 7 Zinssenkungen sein in den USA und dann ging und im März spätestens losgehen.
Ja.
Und dann war es auf einmal September und es ist dann doch nicht so stark geworden. Also ja, wir gucken immer nach vorne an der Börse, ist doch total wichtig, klar. Aber da muss auch das kommen, ne? Was man irgendwie erwartet.
Ist dieses auch das ist eben in der Fondsmanager-Umfrage bei der Bank of America natürlich jetzt seit 2-3 Monaten eigentlich schon ein großes Thema unter den quasi Tail Risks. Größtes Risiko ist, Inflation bleibt hartnäckig und daraus ergebend Zinsen werden nicht weiter sinken. Würdest du davon ausgehen, dass das auch dieses Jahr auf der Risikoseite die Märkte vor allem in den USA dominiert als Risikothema?
Es ist etwas, was schon sehr früh da aufgetaucht ist, das muss ich auch sagen, fand ich überraschend. Also seit Oktober ist das eigentlich unter den ersten Plätzen wieder aufgetaucht und dann auch nach oben gerutscht. Ja. Die US-Wahl war dazwischendurch mal das ganz große Risiko, das wurde dann an die Seite geschoben. Die Geopolitik hat letztes Jahr bei den Risiken auch nie die große Rolle gespielt. Ja. Und Inflation ist jetzt wieder da und man hat ja, als die so ganz hoch war, war ja immer dieser Spruch, die Inflation ist gekommen, um zu bleiben. Ja. Und ich finde, was bei der ganzen Inflationsbetrachtung immer zu kurz kommt, ist, wir haben immer diese 12-Monats-Betrachtung. Lass uns das Ganze mal auf 5 Jahre anschauen, dann sieht das aber schon dramatisch aus. Weil wir sind ja immer auf dem hohen Niveau und jetzt sagen wir in den USA Kerninflation immer noch um die 3% plus zum Vorjahr. Wir haben halt so Sachen, die kommen nicht wieder zurück und das merken wir ja auch, also Dienstleistungsgeschichten. Ja. Das bleibt einfach. Mhm. Wenn ich jetzt Essen und Energie rausnehme, aber der Rest bleibt ja. Und von daher ist das sicherlich ein Thema, was dann noch wiederum politisch befeuert werden kann, beispielsweise durch die Zölle von Trump. Und auf einmal haben wir wieder eine deutlich höhere Inflation sogar noch in den USA. Mhm.
Würdest du sagen, wenn wir mal kurz bei potenziellen Risikoherden bleiben in diesem Jahr, was könnten noch so Felder sein, die man so ein bisschen im Blick haben müsste? Was könnten noch so Risikofaktoren sein?
Naja, wir haben also Geopolitik im vergangenen Jahr schon gesehen. Wir haben sicherlich die verbundene Hoffnung darauf, dass in der Ukraine sich irgendwas tun wird in diesem Jahr, positiv, endlich, ja, mit einem wie auch immer gearteten Waffenstillstand / Ende dieses Krieges. Ja. Das wäre natürlich ein Gamechanger, der wäre natürlich dann eben nicht das Risiko, sondern die Chance, wenn da was kommen sollte. Aber wenn man grundsätzlich eben schaut, dann haben wir tatsächlich natürlich bezogen auf das, was wir mit Inflation gesehen haben, als ganz, ganz, ganz großes Risiko. Aber wir haben natürlich auch diese ausufernden Schulden, die wir noch haben. Das ist jetzt nichts, was, also dieses Schuldenthema ist etwas, was wir uns so vorstellen müssen, was einfach so langsam und stetig uns immer mehr in Beschlag nehmen wird. Ja. In den USA wird es darauf hinauslaufen, dass die Schulden, die Zinszahlungen des Staates irgendwann der größte Haushaltsposten sein werden. Sehr wahrscheinlich sogar schon in diesem Jahr, in diesem Haushaltsjahr. Mehr als die Verteidigungsausgaben. Das sind immer so ungefähr 800 Milliarden US-Dollar. Das wird höher werden. Und sollten die Zinsen eben weiter höher bleiben, ja, dann habe ich die Möglichkeit, quasi die Schulden in gewisser Weise wegzuinflationieren. Okay, aber der Spielraum für den Staat wird auch kleiner. Ja. Und Trump ist definitiv einer, der auf jeden Fall darauf aus ist, natürlich super auszusehen und am besten mit noch mehr Schulden den Konsum anzutreiben in den USA. Ja. Also das ist auf jeden Fall ein Thema, was, ja, glaube ich, über dieses Jahr hinausstrahlen wird. Und vielleicht sich auch erst zeigen wird, wenn Trump schon nicht mehr im Amt ist. Also das muss man auch sehen. Das ist etwas, was sich langsamer aufbaut.
Das wäre jetzt auch mein Einwand. Ich meine, das Thema, also die Diskussion kommt, sage ich mal, in dieser klassischen Investoren- und Kapitalmarktwelt an und wird immer mal so jetzt als Thema diskutiert. Aber am Ende des Tages immer mit dem Zusatz, aber das wird uns wahrscheinlich weder nächstes noch übernächstes noch in den nächsten 3 Jahren ernsthaft interessieren.
Aber die letzten 2 Jahre haben halt eine riesen Änderung gebracht. Es sind auf einmal wieder Zinsen da. Also in der Nullzinsphase ist das natürlich auch eine Sache, die ich irgendwie besser hätte.
Also alles wurscht.
Da war alles wurscht. Jetzt sind die 10-Jährigen in den USA Richtung 5% unterwegs. Ja. So, das sind natürlich nochmal andere Hausnummern, die da jetzt auch schon wirklich, wirklich kommen werden. Und naja, also ja, das ist wirklich nichts, was innerhalb kürzester Zeit passiert, auch klar, aber das ist auch irgendwas, was irgendwann nicht mehr handelbar sein wird. Ja, irgendwann ist keine Kategorie an der Börse, okay, aber das ist tatsächlich etwas, mit dem wir uns, glaube ich, näher beschäftigen müssen. Also wir hier in Deutschland natürlich nicht, weil wir ja die Schulden, die Schuldenweltmeister in dem Sinne sind, dass wir die
im negativen
Sinne, dass wir kaum noch, also uns den Freiraum gönnen durch mehr Schulden und damit eigentlich ziemlich alleine dastehen. Aber insgesamt gesehen als Thema natürlich wirklich, sehe ich das als globale Herausforderung.
Was könnten, wir müssen ja immer, wir wollen ja nicht nur auf den Risiken rumrennen, was könnten so die Da ist natürlich klar ein potenzielles Ende des Ukraine-Krieges angesprochen. Was könnte auf der Upside sozusagen die größten Chancenbringer sein
in diesem Jahr? Naja, und das ist, glaube ich, ja, es ist, wir kommen ohne Trump oder um Trump nicht rum. Trump 2.0 ist sowohl Chance als auch Risiko. Also eigentlich aus europäischer Sicht sehen wir eigentlich hauptsächlich das Risiko.
Ja.
So. Wir verstehen nicht, warum der im Weißen Haus wieder einziehen will, eingezogen ist jetzt. Das ist alles für uns irgendwie nicht nachvollziehbar. Nichtsdestotrotz müssen wir einfach mal gucken. Erste Amtszeit ist die Börse extrem gut gelaufen. Das hat er sie ganz revers gehelft und hat gesagt, so, ich bin der Mann für die Börse.
Ja.
Und jetzt, wenn man mal schaut, was er vielleicht umsetzen wird, dann muss das nicht unbedingt nur schlecht sein. Das heißt, wenn wir international agierende Unternehmen in Deutschland haben, die im DAX ja so sind, also wir haben halt die Unternehmen, die global agieren, beziehungsweise auch viel Umsätze in den USA machen,
ja,
dann ist eine niedrige Unternehmenssteuer in den USA erstmal schon mal gut.
Ja.
Und die anderen Faktoren, die wir bei ihm jetzt sehen müssen, ja, mit den Zöllen muss man auch wirklich gucken, was dann kommt. Ich meine, was man so ein bisschen vergisst, da bin ich letztens drüber gestolpert und habe das wirklich zweimal nachgeguckt, die Zölle zwischen EU und den USA greifen nur auf ein Drittel der Produkte. Zwei Drittel spielen überhaupt keine Rolle. Und wir sitzen am längeren Hebel. Warum? Weil wir immer noch Strafzölle aus der EU auf Whisky haben.
Ja.
Weil die Amis, die müssen ihren Bourbon trinken, der, wie wir ja alle wissen, aus Mais irgendwie hergestellt wird. Und so. Und der gute Single Malt ist jetzt schon mit Strafzöllen. Ob das ausreicht, um das Gefüge aus den Ampeln zu, aus den Angeln zu heben, das weiß ich nicht. Gleichwohl muss ich schon sagen, ist die USA tatsächlich der Markt, der auch am spannendsten ist, um hinzugucken. Wir sind gar nicht so stark in den USA investiert, weil da eben die Bewertungen für uns nicht passen. Aber die geben nun mal den Takt vor und auch viele Unternehmen profitieren davon, was in den USA passiert. Die müssen gar nicht in den USA angesiedelt sein. Also von daher, große Chancen können aus den USA rauskommen, aber gleichzeitig natürlich auch das große Risiko Trump, was wir gar nicht fassen können.
Und am Ende des Tages läuft jetzt erstmal einfach der Trend so lange weiter, bis irgendwann mal einer sagt, nee, jetzt reicht's.
Ja gut, die Frage ist, wie die Bilanzdaten sich auch weiter darstellen werden in diesem Jahr. Ne? Also wir haben jetzt einen Anfang gesehen, das läuft ja gerade, wie 24 war, wie die Schätzungen jetzt für 25 sind. Da ist halt, und das muss man beachten, bei unglaublich vielen Firmen unglaublich hohes Erwartungspotenzial drin. Also das heißt, kleine Enttäuschungen, die haben schon echt eine Möglichkeit für sehr, sehr große Enttäuschungen, die dann wirklich auf einer Börse, die sich niederschlagen. Das haben wir ja schon gesehen bei einigen Unternehmen, wo man dann 20% Kursabschlag gesehen hat, obwohl wirklich die Erwartungen nur knapp verfehlt wurden.
Ja. Lass uns, bevor wir da mal gleich da in Medias Res gehen, nochmal kurz bei dem Thema bleiben. Es ist zum Jahresanfang immer so ein großes Spiel, oder im alten Jahr, habe ich mit Erhard auch natürlich drüber unterhalten, quasi alle großen Häuser geben so auch ihre Jahresprognosen ab. Natürlich einmal natürlich das Makrobild, das man immer zeichnen kann und das dann meistens anders kommt. Das haben wir die letzten Jahre sehr anschaulich gesehen, dass diese Makroprognosen, zumindest so diese Einjahresgeschichten, absolut sinnlos sind. Und mindestens genauso sinnlos waren natürlich auch die Prognosen, was den Gesamtmarkt angeht. Natürlich in Deutschland hier immer, wo steht denn der DAX am Jahresende? In den USA ist natürlich das immer, wo steht der S&P am Jahresende? Und natürlich haben wir immer da ist es ein Schauspiel des grandiosen Scheiterns. Das ist eigentlich auch nicht verwerflich, denn wir alle wissen nicht, was morgen genau passiert am Markt. Trotzdem ist es eine schöne Spielwiese, um mal zu gucken, wie gehen alle so in der Erwartungshaltung ins neue Jahr rein. Und wir hatten eben zwei Jahre tendenziell pessimistischen Angang. Jeder ist so ein bisschen vorsichtig ins Jahr und so, schauen wir mal.
Das fand ich extrem.
Ja, so. Das Jahr davor war natürlich auch mit der am sichersten zu prognostizierenden Rezession, die dann halt nicht kam. Das war eigentlich fast noch ein schöneres Schauspiel. Da waren alle sehr, sehr pessimistisch. Und dann, wie du es gesagt hast, 24 waren auch alle, haben dem Braten nicht ganz getraut und wurden eines Besseren belehrt. Und jetzt hat man eben dieses Gegenstück, dass alle versuchen, nach zwei Jahren zu pessimistisch sein, was nun am Markt und bei den Kunden gar nicht gut ankommt, wollen alle jetzt ein bisschen optimistischer daherkommen, was die Prognosen angehen. Das sagt auch schon wieder viel aus, wenn alle plötzlich sehr, sehr optimistisch sind.
Ja, ich meine, wir haben jetzt zwei Jahre gesehen mit über 20% im S&P 500, hat es nicht so oft gegeben.
Ja.
Was passiert jetzt in diesem dritten Jahr? Jetzt kann man mit diesem vorsichtig optimistisch reingehen und kann sagen, okay, dann gibt's vielleicht jetzt ein Jahr im langfristigen Durchschnitt. Wäre ja immer noch toll.
Ja.
Dann liegen wir immer noch so im Bereich um 10% beim S&P 500. So. Also, dass es jetzt massive Einbrüche gibt, danach sieht es jetzt auch kurzfristig nicht aus. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber so eine Übertreibung, die wir gesehen haben, kann sich halt auch mal in einer Korrektur mit 10-15% zeigen.
Ja.
So, das ist normal im Börsenleben. Das kennen viele schon fast gar nicht mehr. Es kann auch sein, dass es einfach mal also ein paar Monate runtergeht oder sich davon nicht erholt. Also die letzten ein, zwei Jahre hatte man fast so immer so dieses Gefühl, wenn es mal 2-3 Tage schlechter war, dann standen alle schon wieder parat und haben sich die Taschen voll gemacht, so nach dem Motto, das sind alles Kaufkurse, da muss ich jetzt reingehen. Mhm. Und wenn man sich mal 3-4 oder 5 Jahrescharts von einigen Aktien anguckt, dann sieht man diese Zacken oben eigentlich kaum noch.
Ja.
Also das ist eine extrem positive Entwicklung, die wir gesehen haben. Und einige haben es auch verpasst, natürlich. Also einfach den Trend nicht gesehen, beziehungsweise zu vorsichtig agiert. All das kann natürlich passieren. Aber jetzt fürs neue Jahr auf jeden Fall. Also von den Gesamtprognosen, ich meine, wer hatte die 6.000 auf dem Schirm für ein S&P 500 für 24? Niemand. Kaum jemand eigentlich. Also wenn,
ich glaube niemand.
So. Und von daher, jetzt kann man vielleicht aufhorchen, wenn man sagt, so wir sehen die 4.000 im S&P 500.
Ja.
Aber es geht oft natürlich bei diesen kurzfristigen Prognosen einfach schlicht und einfach um die Aufmerksamkeit.
Ja.
Und wir haben ja wir haben im Vorgespräch das kurz aufgegriffen, weil ich das auch ganz witzig finde, zu dieser Jahreszeit da so ein bisschen mal drauf zu schauen, so Gewissheiten an den Börsen. Und wir haben immer diese große Gewissheit gehabt, so inverse Zinskurve ist einfach schlecht für die Märkte.
Ja.
Bumm. Ist nicht. Wir haben die längste inverse Zinskurve der Geschichte und die Märkte sind super gelaufen seit Oktober 22, seitdem wir die haben. Gleiche gilt für Verringerung der Fettbilanz. Auch war ein Thema. Die ist aber um 20% geschrumpft, die Märkte sind gelaufen. Also man muss vielleicht, der Blick in den Rückspiegel ist immer gut, aber der wird in vielen Bereichen vielleicht auch ein bisschen übertrieben, dass man immer hundertprozentig diese Ereignisse in der Vergangenheit finden will, damit man die Zukunft erklären kann. Das hilft, fühlt sich toll an, wenn es dann auch so kommt. Aber ich glaube, die Märkte verändern sich schneller, dass wir nicht immer dauerhaft nur in den Rückspiegel gucken können, sondern ich glaube, allein schon durch die Dynamik, die in den Märkten drin ist, durch das Handy, Smartphone, die Nutzung, die allzeit verfügbaren Handelsmöglichkeiten, die jetzt jeder hat, dass da wenig hilft, wenn ich mal gucke, wie in den 80er Jahren oder so die Märkte reagiert haben.
Mhm.
Also das ist wirklich etwas, diese technologische Umwandlung der Märkte spielt, denke ich, auch bei der langfristigen Entwicklung jetzt mittlerweile eine größere Rolle.
Gehässig gesagt, könnte man nicht einfach sagen, eigentlich braucht man sich am Jahresanfang keine Gedanken darüber zu machen, auch für sich selber, was der Markt wohl machen könnte. Ehrlicherweise.
Wenn man einmal verinnerlicht hat, dass man langfristig dabei sein soll, das ist ja jetzt mehr so der Überbau, wo wir jetzt hinkommen. Aber tatsächlich, ja, also sollte es wirklich so sein. Und dann kann man auch mal in Ruhe eine Woche in Skiurlaub fahren oder vielleicht auch mal 3 Wochen in Sommerurlaub fahren und muss sich keine großen Gedanken machen, wie das Portfolio aufgebaut ist, sondern einfach sagen, pass auf, ich bin breit gestreut, auf jeden Fall in Aktien mit dabei, also das ist es als Anlageklasse. Aber dann muss ich das auch verstanden haben, dass ich einfach Trends auch längere Zeit mitnehme und davon auch profitieren kann. Und wenn Unternehmen wirklich langfristig ihre Geschäftspositionen verbessern können, dann sind es vielleicht mal nur 12-14% bei einer Aktie pro Jahr. Das hört sich dann für viele nach so gut wie nichts an, wenn man Bitcoin.
Wer all in Nvidia ist, der sagt, was will der, was redet der da?
Genau, richtig. Aber aber wenn ich meine Altersvorsorge komplett auf Nvidia setze, kann gut gehen. Aber wenn ich sehe, wo die herkommen und dann nochmal 3 Jahre nach vorne gucke, dann wird's, glaube ich, schon auf jeden Fall eng. Und von daher ist es wirklich dieser langfristige Ansatz, den wir natürlich auch als Value-Investoren vertreten.
Mhm.
Und der für uns auch wichtig ist, dass man den Kunden das kommuniziert. Und da geht es uns auch gar nicht drum, Also, dass man immer nur diesen ganz, ganz klassischen Value-Ansatz hat, der hat sich auch ein wenig überlebt. Dass man immer mal nur diese niedrigen Bewertungen sucht und hofft, dass der Markt das erkennt und dann die Bewertung steigt und dann ist die Aktie wieder das wert, was man eigentlich denkt, dass die Aktie wert sein sollte. Ich glaube, das ist so ein bisschen aus der Mode. Es geht eher darum, das Ganze ein bisschen zeitgenössischer sich anzuschauen und auch eher auf Wachstum zu gucken, ja, aber eben Wachstum, was nicht zu teuer ist. Und was eben auch gut planbar ist. Und das gibt es.
Ist quasi dieses Modern Value, nennt man das ja, wie auch immer, du kannst das auch zeitgenössischer nennen, ist es am Ende des Tages nichts anderes als Stockpicking?
Ja gut, Stockpicking ist der Akt als solches, was wir tun. Die Frage ist ja nur, welche Kriterien du anlegst, um die Aktien rauszusuchen. Ja. Und da haben wir halt einen klaren Katalog für uns entwickelt. Ja. Unsere Modern Value Kriterien, klar. Aber sind so knapp 10 Kriterien. Und ganz wichtig ist, es gibt keine Aktie, die alle 10 Kriterien zum Beispiel erfüllen kann. Das geht gar nicht. Also diese Aktie gibt es nicht, weil sich das auch so ein bisschen ausschließt. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mit gesundem Menschenverstand zu tun haben. Und das ist oft beim Investieren oft auch dieser Punkt, dass es oft auch so die einfachen Dinge sind, auf die man achtet. Also Verschuldung ist für uns zum Beispiel ein total wichtiger Faktor.
Ja.
So niedrige Verschuldung von Unternehmen finden wir großartig. Ist auch ganz simpel. In Zeiten wieder gestiegener Zinsen ist das einfach etwas, was einem Unternehmen Spielraum bringt. So. Und man muss es dann nicht mit der fünften Ableitung irgendeiner wissenschaftlichen Formel machen, sondern man kann sich dann einfach auch die Verschuldungssituation von Unternehmen angucken. Das ist nur ein kleiner Baustein, den wir eigentlich anlegen an Unternehmen. Und ganz wichtig ist für uns eben, ist dieser wirtschaftliche Wettbewerbsvorteil, dieser Mode, auf den wir gucken. Also wenn du wirklich ein Unternehmen hast, was in der Lage ist, für gleiche Produkte oder Dienstleistungen mittelfristig bis langfristig höhere Preise zu nehmen. Das ist natürlich was uns anspricht. Eine Microsoft ist definitiv so ein Unternehmen. Ja. Da kommt jetzt noch das Management mit dazu. Wenn wir gucken, Microsoft von 2000 an mit Steve Ballmer war eigentlich eher so, geht so.
Ja.
Und mit Nadella über 10 Jahre hinweg ist das einfach ein ganz anderes Unternehmen. Also hier auch die Unternehmenskultur, die eine Rolle spielt. Also auch gucken, die leitenden Köpfe sich angucken, wie sie auch positioniert sind bei den Unternehmen. Und das sind alles so Punkte, ja, und dann brichst du es runter, das ist die Aktienselektion. Aber du musst halt deinen Bauchladen haben und sagen, okay, das sind die Faktoren, die ich bei jedem Unternehmen anwende und gucke, ob die das erfüllen. Und ich meine, rein technisch könnten wir in 40.000 Aktien investieren, haben aber 100 auf der Investment Watchlist. Mhm. So, also da ist schon ein harter Ausleseprozess da. Mhm.
Aber es ist, wenn wir jetzt mal Microsoft beispielsweise ansprechen, du verlässt natürlich schon heutzutage den Pfad der klassischen alten Bewertungsideen und Tugenden, ja. Die kannst letztlich in Mülleimer schmeißen, weil dann wirst du nicht weit kommen.
Das ist
zumindest in der jetzigen Phase. Das kann sein, dass wir in 5 Jahren eine andere Phase wieder erleben am Markt. Aber im Moment musst du ja sagen, Bewertung ist wurscht zu einem gewissen Prozentsatz. Richtig. Das wird sich auch an manchen Stellen mal wieder rächen. Aber bei all den Microsofts dieser Welt stimmen halt die Wachstumsraten im Moment und natürlich auch die Ergebniszuwächse. Also ist es halt auch ein Stück weit egal.
Es ist ein Stück weit egal. Es ist für uns aber auch so, dass es eben, also alle haben über die Magnificent Seven gesprochen, ist für uns jetzt aber auch so, dass wir in diesem, in dieser Auswahl aber auch nur bestimmte Unternehmen reingenommen haben. Also ein Alphabet haben wir schon seit über 10 Jahren bei uns mit dabei. So, das ist ein ganz anderer Titel. Aber Tesla oder Nvidia hat für uns aufgrund von Bewertungskriterien schon lang gar keine Rolle gespielt. Das heißt, wir sind mit Microsoft schon lange Zeit dabei. Also wir haben da wirklich genau aufgeschlüsselt, wo wir uns auch positionieren wollen. Und das ist eigentlich, wenn ich das jetzt auf Technologie beziehe, ne, also wir haben ja diese unglaubliche Stärke der Technologieaktien gesehen in den letzten Jahren. Und eigentlich haben sich diese Wachstumstitel, also vor 10 Jahren wäre eine Microsoft für uns vielleicht noch nichts gewesen, sondern die hat sich auch in diese Richtung entwickelt. Mhm. Und wir haben immer mal wieder Phasen an den Börsen gesehen, wo wir auch eine Konzentration in wenigen Aktien hatten. Nifty 50 in den 70er Jahren, dann die Internetwerte, jetzt quasi diese Technologiewerte. Da ist aber auch Substanz mit dabei, die bleiben wird.
Ja.
Also vieles, was wir jetzt als den letzten Schrei sehen, das wird schwierig sein, dass das in 10 Jahren vielleicht auch noch da sein wird. Aber es gibt natürlich welche, die dafür da sind, auch noch langfristig an den Märkten da zu sein.
Muss trotzdem fragen, fühlt sich da in diesem Technologiesektor eine Blase?
Ja, klar. Also das muss man schon sagen. Also das muss einem auch, wer jetzt quasi frisch dabei ist und mit dabei sein möchte in diesem Ding, eigentlich bewusst sein. Mhm. Also wir sind bewertungstechnisch, und da kommen wir auf die Bewertung runter. Jetzt kann man sagen, spielt gerade keine Rolle. Ja, klar. Also wenn für mich ein KGV von 100 keine Rolle spielt, kann ich diese Aktie kaufen. Wenn ich aber vielleicht noch niemals weiß, was ein KGV von 100 bedeutet. Dass im Endeffekt es 100 Jahre dauert, bis der aktuelle Gewinn im Kurs abgebildet ist. Das sagt mir das Kurs-Gewinn-Verhältnis, wie lange diese Zeitspanne ist. Und da ist 100 Jahre verdammt lang. Jetzt ist 100 auch verdammt hoch, und es gibt viele Unternehmen, die vielleicht nur 50, 60 oder 70 haben. Ja. Aber nachvollziehbar ist, wenn der Wert niedrig ist, ist das attraktiver bei Aktien. Ja. So, nicht automatisch, gibt's auch viele Fallen in diesem Bereich, aber man sollte einfach dieses Thema Bewertung durchaus mal wieder im Hinterkopf haben, um nämlich genau diese Blasenbildung, ja, die sehen wir schon, und die Konzentration in wenige Werte sehen wir auch. Das sind alles Signale, die wir immer schon mal gesehen haben, auch in der langen Börsengeschichte. Und da sollte man einfach nur vielleicht seine Gewichtung anpassen. Es geht gar nicht darum, jetzt hier zu sagen, alles bricht massiv zusammen. Es geht einfach, da ist wieder der gesunde Menschenverstand, drüber nachzudenken, muss ich jetzt noch 70% in den USA investiert sein, nach diesen Mega-Jahren in den USA? Oder tut's auch mal ein bisschen weniger USA und vielleicht ein bisschen mehr Europa? Weil Bewertungen in Europa, da sind wir wieder bei den Bewertungen, sind einfach sehr attraktiv. Ja. Stabile Geschäftsmodelle, viele Unternehmen, die global aktiv sind, bieten wirklich attraktive Einstiegschancen.
Was dir halt nichts bringt, wenn du der Einzige bist, der das so sieht, weil sie halt nicht ins Laufen kommen.
Das ist dann wiederum der Punkt, und das ist genau das, was Value-Investoren, du brauchst ein dickes Fell. Ja. Du bist manchmal zu früh. Du sagst dir, das kann doch wohl nicht wahr sein, das muss doch der Rest auch sehen, dass das eine Granate ist, dieses Unternehmen. Ja. Das kann aber einfach mal dauern. Und Qualität, über kurz oder lang setzt sich Qualität dann doch schon durch. Außer sie wird überhaupt nicht entdeckt. Okay, passiert auch mal, ist aber auf dem Niveau, wo wir unterwegs sind, auch gerade bei den Größen der Unternehmen. Wir reden jetzt ja nicht von Microcaps, sondern wirklich auch von global agierenden Unternehmen, nicht so oft der Fall.
Ich komme noch mal ganz kurz auf das Blasenthema zurück. Ich meine, wir haben natürlich die letzten Monate, fing das schon natürlich an, vermehrt aufzukommen, die Diskussion und die Vergleiche. Wir haben die Zahlen alle x-mal erlebt zwischen dem Jahr 2000, in dem Fall war es natürlich ist es Cisco und Nvidia, die da so als direkte Vergleichswerte genommen werden. Und wenn man natürlich beide Phasen nimmt und kennt und in beiden schon an der Börse aktiv war, wie du das warst und ich auch, auch mein Depot war mal ziemlich groß und wurde dann ziemlich klein und jetzt ist es wieder ganz okay. Gewisse Parallelen sind halt dann doch zu erkennen. Ja, Cisco und Nvidia sind in ihrer Cisco damals 2000 und Nvidia heute sind völlig unterschiedliche Unternehmen. Und ja, KI wird die Welt verändern, aber das haben wir 2000 über das Internet eben auch gedacht. Und dann ist auch klar, dass das Internet ist quasi nicht nur Neuland gewesen, sondern es ist auch gekommen, um zu bleiben. Das war schon klar, aber natürlich sind diese erste Reihe Hype Gewinner dieser ersten Blase sind meistens nicht die Unternehmen, die später von dem ganz großen Kuchen profitieren.
Ja, und das ist ja jetzt wirklich fast 25 Jahre her. Mhm. Und
sieht's an unseren grauen Haaren.
Ja, geschenkt. aber es ist natürlich insofern schon mal ganz anders, dass wir jetzt etliche Konzerne, auch große Unternehmen haben, die drin sind, die einfach schon Gewinne machen. Wir reden hier nicht von Ideen. Ja. Wir reden hier wirklich von etablierten Geschäftsmodellen mit Wachstumsaussichten, die sind wirklich da und die bleiben auch. Die Frage ist eben, ob jedes kleine Unternehmen in diesem Sektor wirklich durchstarten wird. Und wir haben ja schon im letzten Halbjahr so ein bisschen was gesehen, da kam so ein kritischer Bericht auch mal von Goldman Sachs im zweiten Halbjahr, es werden ja immer größere Investitionen gerade nötig, um überhaupt diese Entwicklung bei der KI voranzutreiben. Und ob sich die alle lohnen und auch die richtigen Probleme damit gelöst werden, das ist auch die Frage. Also ja, nicht alles, wo KI draufsteht, ist auch wirklich das, was uns nach vorne bringen wird, das ist auch klar. Ja. Jetzt gibt's ja schon die Idee, wie das Quantencomputing da reinkommen kann und das ist das Schöne. Ich muss es gar nicht verstehen. Ich muss es mir vielleicht mal anschauen, aber dann kann ich es auch wieder an die Seite legen. Heißt, wenn ich die großen Linien sehe, beispielsweise wie mit dem Internet vor 25 Jahren, dann kann man Sachen sich auch einfach mal in Ruhe anschauen. So gucken wir zum Beispiel auch aufs Thema KI. Also wir sagen, diese Erstrundengewinner, die wir jetzt gerade sehen, ja, da halten wir uns eher zurück. Wir sind vielleicht bei einer Microsoft dabei, durch die ChatGPT-Fantasie, die da drin ist. Dann ist es aber auch gut und gucken eigentlich eher, wie die Unternehmen bei uns auf der Investment-Watchlist mit diesem Thema umgehen. Also ein Versicherungskonzern, der jetzt schon dabei ist, seine Prozesse zu optimieren mit KI-Anwendungen. Aber da muss man immer sehen, da ist richtig viel Geld nötig. Weil ich habe einen bestehenden Prozess und den will ich optimieren mit einer Geschichte, wo ich viel Geld für brauche. Machen das alle. Und das sieht gerade nicht so aus, als würde das wirklich so in die Breite gehen, dass das wirklich auch bei jedem Unternehmen so komplett durchgezogen wird. Also wir sollten da wirklich, ja, am Anfang haben wir gedacht, das geht alles super schnell. Aber ich glaube, selbst bei KI müssen wir ein bisschen Zeit mitbringen.
Das glaube ich auch. Aber ich habe das von Anfang an geglaubt, ehrlicherweise. Aber das soll jeder an der Euphorie-Ebene unterwegs sein, wie er das denn mag. Du hast es schon ein bisschen anklingen lassen. Man darf, was gerade US-Markt, gerade weil der Run ganz gut war, auch mal, sagen wir mal, neu allokieren, wie es so schön heißt, also mal wieder vielleicht ein bisschen Chips vom Tisch nehmen. Warum sollte Europa jetzt so ein attraktiver Markt sein, außer weil es günstig ist?
Naja, wir dürfen nicht vergessen, klar, das strukturelle Wachstum in Europa ist deutlich geringer als in den USA. Ja. So, das ist einfach so und das ist gegeben und da wird sich auch so schnell nichts dran ändern. Aber wir haben halt hier wirklich auch herausragende Unternehmen. Und ich meine, die Bewertung, man muss es vielleicht so aufziehen. Europa wird gerade, ja, kleiner gemacht, als es eigentlich ist. Wir haben das an den Börsenwerten, können wir das ablesen. Wir haben drei Unternehmen, die sind mehr wert, 3 Billionen Dollar und mehr wert in den USA. Ja. So, das ist Nvidia, Microsoft und Apple. Größte europäische Unternehmen, LVMH, liegt bei rund 300 Milliarden Euro, 300 Milliarden Euro. Und SAP mit 280 Milliarden Euro. So, das sind die größten, mit die größten europäischen Konzerne. Diese Diskrepanz, die da drin ist, also wo ich global agierende Unternehmen habe, die nicht die Wachstumsfantasie haben, ja, durch KI, durch Technologie, sondern, also Technologie bei S&P schon, aber die mir im Endeffekt trotzdem planbare Erträge bringen, gerade sowas wie SAP, hat einen super Burggraben, ist ein Unternehmen, was auch bei uns auf der Watchlist drauf ist, natürlich, weil es einfach ein super spannendes Unternehmen ist, was eher für stetige Zuwächse spricht und nicht für diesen starken Schwankungen. Und darum geht's uns eigentlich. Also wer eher, ich sag mal, eher etwas ruhiger am Markt agieren will, der ist in Europa auf jeden Fall gut aufgehoben. Und das Aufholpotenzial, ja, man muss auch in Deutschland genau hinschauen. Letztes Jahr, der DAX hat 20% plus gemacht und S-DAX und M-DAX haben sich so gut wie gar nicht bewegt. Auch das muss man sehen.
Naja, wir hatten natürlich auch im DAX eine sehr hohe Konzentration, ja, auch auf sehr wenige Werte, das vergisst man auch.
Ja,
es waren auch ein Haufen Werte, die nicht gelaufen sind.
Ja, das
guten nachvollziehbaren
auf guten nachvollziehbaren Gründen, wie beispielsweise die Autobranche, die einfach ja nicht nur zyklisch schwierig ist, so dass wir auch einen großen Bogen um Autowerte machen. Also das trauen wir uns auch nicht zu. Also ich meine, wer will jetzt realistisch sagen, wo die Autoindustrie in 5 Jahren steht? Also das finde ich.
Also auf VW bezogen würde ich die Prognose auch nicht wagen.
Ja, so. Also von daher fühlen wir uns mit anderen Geschäftsmodellen deutlich wohler. Und sehen aber zum Beispiel sowas wie, also es gibt die Werte in Europa, wo es sich lohnt, einfach hinzuschauen. Beispielsweise sind es dann wirklich sehr, sehr spezielle Modelle. Also wir haben jetzt ein Unternehmen aus Belgien, Azelis Group. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gehört hat.
So,
ich nicht. Ja, ist Spezialchemikalienhändler. Und Spezialchemie wird nicht einfach gehandelt, sondern wenn ich ein Chemieunternehmen bin, dann gehe ich zu diesem Unternehmen und lass das einfach machen. Ja. Das gibt es nicht im Regal, sondern die machen das für mich.
Ja.
Und das ist ein sehr, sehr spannendes Unternehmen in diesem Bereich. Die wachsen stetig, die übernehmen weiter. Das war ein sehr, sehr zersplitterter Markt. Der wird aber gerade konsolidiert und die gehören zu den großen Playern. Das ist jetzt ein Unternehmen, was einfach sehr attraktiv bewertet ist in der aktuellen Marktphase und wo wir sehen, okay, das ist etwas, was man sich dann auch mal für längere Zeit einfach bei uns in Mandaten reinlegen kann. Das ist jetzt nur mal ein kleines Beispiel, um zu zeigen, wir gucken eben ja, wir drehen eben auch mal Steine um, wo man sonst nicht so unbedingt drauf guckt.
Aber das ist ja dann, das sind natürlich Unternehmen, wo man sagt, da wartet man dann halt auf den nächsten brauchbaren, also echten Konjunkturzyklus wieder.
Ja, plus Übernahmen, wo die natürlich auch sehr stark sind. Ne? Und das ist natürlich etwas, wo wir auch wirklich drauf gucken, ist, haben Unternehmen eine Übernahmefantasie und können die im Endeffekt da auch wirklich aus sich heraus, nicht nur, also am besten, sehr gut gefallen uns eben Unternehmen, die nicht Wachstum um jeden Preis einkaufen, sondern einfach aus ihrem Geschäftsmodell sagen, Mensch, der passt noch ganz gut rein, der passt noch ganz gut rein. Und wenn der dann noch aus dem Cashflow bezahlt werden kann und nicht mit Fremdkapital, dann fangen wir schon an zu klatschen. Dann freuen wir uns. Ja. So, das ist sowas, wo wir zum Beispiel total stark drauf gucken. Ja, also stabiles Wachstum, aber eben aus sich heraus. So. Und ja, da lohnt es sich dann bei Unternehmen auch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen. Und ja, Übernahmegeschichten sind natürlich auch etwas, was ich mal verzögern kann. Auch das ist es eben. Ne? Also es ist, also wir nehmen eigentlich keine Aktien auf, die ja nur für ein paar Monate dabei sind. Also so eventgetriebene Geschichten haben wir mal gemacht. Kann gut gehen, muss aber nicht. Und dann schießt man doch eher mit der Schrotflinte. Und das ist
Genau, aber du bist, wie gesagt, du hast natürlich gerade bei den Europäern in der Tendenz im Moment, ich sag mal, klassische Industriezweige, wo Perlen sind, die natürlich darauf hoffen, dass wir mal wieder einen globalen Aufschwung bekommen, den wir ja de facto so nicht haben. Dass China das so seine Problemchen hat, Europa hat so seine Problemchen und die USA dreht so ein bisschen alleine seine Kreise. Und deswegen ist der MDAX und der SDAX halt auch so scheiße, weil der natürlich sehr massiv aus Mittelständlern, die eher aus Industriezweigen kommen und nicht so sehr aus technologischen Ideen kommt.
Das ist richtig und wir sind auch, das muss ich auch sagen, wir gucken auch einfach in Ländern in Europa, wo nicht so viele gucken. Ne? Also wir haben gar nicht so viel Deutschlandanteil. Wir sitzen in Frankfurt und haben deutsches Produkt, aber wir haben in letzter Zeit in Skandinavien einiges dazugenommen. Das sind nicht so Riesentitel natürlich dann, aber das passt auch mit unseren Mandaten eigentlich gut zusammen. Das ist kein Problem. Ja. Italien ist mal mit dabei. Großbritannien hat auch einige wirklich spannende Sachen. Aus Frankreich haben wir einen großen Rückversicherer mit dabei, die Score. Also tatsächlich ja, einen bunten Strauß aus Europa. Man darf jetzt nicht so diesen Fokus sagen, wir sind Frankfurt und home-biased und deutsche Markt, der muss jetzt einfach kommen. Ja. Sondern wirklich auch aus der Erfahrung heraus, weil ich meine, Frank Fischer hat 2008 den Fonds aufgelegt und kommt eigentlich aus dieser Ecke der European Small and Mid-Caps. Da fühlen wir uns wohl. Da haben wir den Kontakt zu den Unternehmen, da sind wir auch vor Ort und gucken uns die ganzen Sachen an. Also das ist wirklich etwas, was sich entwickelt hat über die lange Zeit und wo wir, glaube ich, auch so als kleines Haus sehen müssen, wo wir uns irgendwie auch abheben können von der Masse. Ja. Also was bringt es uns, wenn wir im Endeffekt 1:1 einen großen Index nachbilden? Wir müssen schon ein anderes Produkt auch anbieten und auch eine Strategie rüberbringen, wo wir sagen können, ja klar, damit kann man auch uns identifizieren in der großen Masse der Anbieter.
Und idealerweise sollte dabei natürlich auch ein bisschen mehr Performance rauskommen.
Ja, natürlich.
Als in einem breiten Index.
Ja, richtig.
Sonst macht das Ganze natürlich auch gar keinen Spaß.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und das ist natürlich was, das ist der Ansporn auf jeden Fall für uns. Ja. Klar, natürlich. Und das kann kurzfristig mal nicht funktionieren. Aber langfristig ist es eigentlich genau das, was wir den Leuten bringen wollen und auch anbieten.
Jetzt weiß ich ja, natürlich bist du in dem Value-Thema nicht erst zu Hause, seitdem du bei Shareholder Value bist, sondern das ist etwas, was schon immer in deiner Brust schlägt. Und ich weiß, dass du auch natürlich ein großer Buffett-Fan bist. Ich habe da so eine Präsentation gesehen mit einem etwas jüngeren Heiko, Arm in Arm mit Warren Buffett. Daher an der Stelle die Frage, hat Buffett so ein bisschen sein Mojo verloren? Wäre jetzt nicht verwunderlich, auch in Anbetracht des Alters. Und natürlich Charlie Munger ist auch nicht mehr da, aber ich sehe nur noch ganz, ganz viel T-Bills und viele natürlich jetzt auch Positionen abbauen, was gut gelaufen ist, Apple und so weiter und so fort. Also quasi Rebalancing, aber das Geld wandert eben in quasi nichts Neues, weil man nichts mehr findet seit, I don't know, 2 Jahren.
Ja, aber ja, eigentlich schon länger. Eigentlich schon länger. Da sind wir ja bei über 300 Milliarden Cash. Es ist eine Summe, die ist unvorstellbar eigentlich mittlerweile. Und hat er sein Mojo verloren? In gewisser Weise, eigentlich muss man schon sagen, ja, Denn wenn er es gar nicht, also gar nichts mehr findet, also wenn in seinem Kosmos sozusagen alles nicht mehr passt, dass er sagt, okay, nee, ich und ich traue dem Braten nicht und baue dann noch die Positionen ab. Ja. Jetzt kommen ja die Vergleiche mit 2,6, 2,7, wo er auch einen hohen Cashbestand aufgebaut hat. Also Buffett baut Cash auf, sieht er alles, was sieht er mehr, als das alle anderen sehen. Aber ich glaube, mittlerweile ist es wirklich so, dass er einfach da sich ja auch mehr zurückgezogen hat. Also die neueren Investitionen, die gekommen sind, auch in den letzten Monaten, die sind ja eher auf seine beiden Investment-Spezialisten zurückzuführen. Ja. Ne? Also da war ja eine Aktie, die ja ganz naheliegend Heiko, die mit C aber geschrieben, nicht mit ja. K. Und Ulta Beauty, das waren so zwei Werte, die auf jeden Fall denen zuzuordnen sind. Ja. Aber das sind ja auch kleine Unternehmen. Also wenn der da eine 500-Millionen-Position in so einem Unternehmen kauft, Da geht die Nadel ja gar nicht, da bewegt sie sich ja gar nicht. Und was bei Berkshire immer zu beachten ist, dass alle schauen ja immer nur auf das Aktienportfolio, weil man das ja eigentlich das Einzige ist, was man
von schaut jeder aufs T-Bills-Portfolio.
Ja, aber also was man eben nachmachen kann. Ja. So, aber an sich ist dieses Unternehmen ja so spannend, weil man beispielsweise ja auch diese ganzen operativen Unternehmen da drin hat. Da sind ja über 70 Unternehmen drin, die da reingehören. Also ob jetzt ein Möbelhaus, Cowboy-Stiefelhersteller. Ich bin ja regelmäßig auf der Hauptversammlung. Ich sehe dann immer diese Ausstellungshalle und man wundert sich immer, was da eigentlich alles zugehört. Ja. Also das muss man schon sehen. Das ist einfach, dieses Versicherungsgeschäft ist ganz, ganz wichtig. Das ist eigentlich eine große Bereich. Energie ist ganz, ganz groß. Und ja, dieses Aktienportfolio ist einfach nur eine von vier Säulen, kann man eigentlich sagen. Und die dritte wichtige Säule dann noch daneben ist das Eisenbahngeschäft mit Burlington Northern Santa Fe. Das war 2010 die Mega-Übernahme, knapp 30 Milliarden US-Dollar. Da haben alle Leute gesagt, oh Gott, jetzt ist ganz vorbei, jetzt kauft er eine Eisenbahngesellschaft. Ja. Da hat aber auch Glück gehabt, ne, im Nachhinein. Das muss man auch ganz klar sagen, weil die US-Güterverkehrseisenbahnen extrem von diesem Fracking-Boom profitiert haben. Ja. Und da hat er natürlich, mit der Burlington Northern Santa Fe als zweitgrößtem Güterverkehrsunternehmen da, hat er sehr, sehr stark auch von profitiert. Aber es kommen keine Ideen mehr gerade, das stimmt schon. Und was das Next Big Thing bei ihm sozusagen sein kann, man sieht es gerade nicht. Das ist richtig. Ich bin gespannt. Ich bin im Mai wieder da. Über anstehende Investitionen spricht er ja sowieso nicht. Nee, also von daher, da wird es keine Antwort drauf geben auf die Frage. Aber von der Einschätzung her eher, ja.
Weil du das jetzt auch gesagt hast, die Parallele hier zu 2007 gezogen hast, da erinnere ich mich natürlich schon noch dran, dass 2008 und das zeichnete ihn natürlich früher schon auch aus, dass er Möglichkeiten natürlich auch genutzt hat, wo sie sich ergeben. Ja. Zum Beispiel eben natürlich mit der ganzen Finanzkrise ab 2008, wo er Goldman Sachs und auch den Staat richtig schön die Hosen ausgezogen hat und einen richtig schönen Profit rausgeholt hat, weil er da natürlich Chancen gesehen und gewittert hat und die genutzt hat. Mit einem guten Riecher, ne? So. Und da gab es jetzt in den letzten Jahren vielleicht durchaus schon auch Möglichkeiten, wo man hätte, wenn man so groß ist, unterwegs ist und auch andere Verhandlungsbasis an den Tag legen kann, wo man schon das eine oder andere hätte nutzen können, was eben nicht mehr passierte.
Und ja, und das ist tatsächlich die Finanzkrise war, Goldman Sachs stand sozusagen im Rücken zur Wand und Warren Buffett sagte, ja komm. Mach ich.
Runter mit der Hose,
genau. Ja, und dann hat er da, also hat er im Nachhinein immer gesagt, also wäre die Laufzeit doch noch länger gewesen, aber ja, genau. War das einfach, ich weiß nicht, dieses Konstrukt nicht mehr, aber es war extrem
auf jeden Fall. Oder ist es natürlich auch einfach ein Stück weit, wir wollen es jetzt gar nicht so sehr an Buffett aufhängen, dass eben dieses klassische Value Investing einfach sich überlebt hat?
Das klassische Value Investing hat wirklich Probleme, ja, doch. Das sehe ich tatsächlich. Es gibt einige, auch die im Fondsbereich aktiv sind, die auch ähnlich wie Buffett über Jahre hinweg eigentlich keine großartigen Investitionsmöglichkeiten mehr gefunden haben. Ja. Das heißt, denen sind die Bewertungen weggelaufen. Das Schema ist nicht angepasst worden und dann sitze ich da zwar mit Investitionsmöglichkeiten. Oder ich bin sehr günstig bei Unternehmen eingestiegen, aber die waren auch aus dem Grund günstig und haben sich nicht mehr entwickelt. Also da gibt es sicherlich gibt's Beispiele für, wo man klar sagen kann, dass sich das eigentlich in gewisser Weise das ganz Klassische, wo es immer nur um die Bewertung geht, dass sich das ein bisschen überlebt hat, ja.
Was würdest du sagen, wo gibt's im Moment, wenn man so ein bisschen Velo unterwegs ist und nicht im All-in-Nvidia ist, wo gibt's im Moment so noch so richtig attraktive Chancen?
Also wir sind im letzten Jahr deutlich stärker im Finanzbereich reingegangen. Also wir haben Versicherungen aufgenommen, etliche Versicherungen reingenommen. Wichtig, Finanzbereich ist für uns Versicherungen und nicht Banken. Ja. Banken ist für uns ein Thema, das ist irgendwie so eine Blackbox da.
Keine Anfassung.
Also es gibt, die sind ja gut gelaufen. Aber ich, wenn ich den Deckel aufmache, weiß ich wirklich nicht genau, was da drin ist. Und deswegen fassen wir keine Banken an, sondern eher Versicherungen. Da gibt es den netten Nebeneffekt mit Dividenden, die auch noch reinkommen. Das ist für uns aber kein entscheidendes Kriterium. Rückversicherer sind spannend. Da muss man natürlich jetzt auch sehen, so Einzelereignisse, klar, jetzt das in den USA mit den Waldbränden, das ist natürlich sind natürlich mega Ereignisse. Man muss aber eben auch sehen, dass die Rückversicherer in den letzten Jahren eigentlich immer in der Lage waren, bei den neuen Verhandlungsrunden, das im Endeffekt auch wieder sich zu.
Na gut, das ist ja ein klassisches Rückversicherungsgeschäft. Hast du quasi eine schwere Hurricane Season oder eben ein paar größere Ereignisse, dann steigen die Prämien natürlich überdurchschnittlich stark in den folgenden Jahren, oder das sind immer so 2-3 Jahreskontrakte. Und wenn es dann mal ein bisschen ruhiger bleibt in der Gesamtstatistik, dann gehen die Prämien wieder in Relation wieder ein Stück weit runter, ne?
Und das ist etwas, was uns auch gut gefällt, wo wir jetzt seit knapp 2 Jahren auch einen Versicherungsanalysten im Haus haben. Wir sind ja ein kleines Haus und da kann man so einen Spezialisten schon eigentlich dann sehr gut gebrauchen, dass man dann auch wirklich sieht, okay, der geht auch an kleinere Titel mal dran, der hat 20 Jahre Erfahrung in dem Sektor und da können wir eben auch andere Sachen jetzt noch mit abdecken. Also Versicherung, Finanztitel ist das, was wir letztes Jahr deutlich aufgestockt haben, sowohl im Fonds als auch im ETF. Und zusätzlich, ja, das, was ich vorhin schon mal so angesprochen habe, diese Unternehmen, die durch Übernahmen wachsen, das ist viel so auch im Technologiebereich. Also eine Scout 24 ist so ein Unternehmen beispielsweise, wo wir jetzt schon seit einiger Zeit auch mit dabei sind, wo man einfach ein Unternehmen hat mit einer stabilen Basis, die dann aber immer mal wieder sukzessive dazu kaufen und wachsen. Das ist dann zwar Technologie in gewisser Weise, aber irgendwie eine Plattform, die dann einfach stetig größer wird. Sowas gefällt uns zum Beispiel sehr, sehr gut. Und da hast du dann auch diesen Burggraben, den du da ausarbeiten kannst über die Nutzerzahlen und. Also es gibt die Chancen, aber man muss halt schon genauer hingucken. Und was wir definitiv nicht machen, ist eben zu viel für Sachen zu bezahlen. Also das kann ich auf jeden Fall sagen.
Und würdest du sagen, natürlich ist natürlich euer Geschäft, deswegen wird die Antwort kann gar nicht nein heißen, aber ist 2025 ein Jahr, in dem Stockpicking wieder ein Thema wird? Wir hatten ja nun lange Phasen, wo es relativ simpel war zu sagen, basteln wir die großen ETF zusammen in ein Depot und gut ist.
Tatsächlich, muss man, wenn man die langfristige Sache sich anschaut und die Entwicklung, die wir jetzt gesehen haben, wie sich das aufgebaut hat, da muss man ganz klar sagen, je mehr das in die Übertreibung reinläuft, desto wahrscheinlicher ist es eigentlich, dass diese Übertreibung sich dann auch auflöst in den wenigen Titeln und dass es dann eben nicht mehr durch das starke Gewicht von diesen Einzeltiteln hast du natürlich dann auch starke Bewegungen in den Indizes. Also Stockpicking, ja, ist definitiv in Phasen wie jetzt wieder angesagt, um sich einfach auch was anderes ins Depot zu legen. Das ist ja genau der Punkt. Also wenn ich mich langfristig orientiere, dann gehören natürlich breit angelegte Indizes in mein Depot rein. Aber ich muss ja auch irgendwas haben, was ich sozusagen als Counterpart dagegen laufen habe.
Ja.
Und wenn ein MSCI World 1700 Titel hat und wir haben quasi im ETF bei uns 25 Titel drin, dann und der ist eher europalastig und läuft aber mehr oder weniger gleich mit dem MSCI World, dann ist das von der Performance her ungefähr das, was ich mit dem breiten Index mache, aber mit einer ganz anderen Risikostruktur. Ja. Und so passt das dann einfach auch strategisch in ein Depot rein. Mhm. Also ich kann jetzt, warum sollte ich jetzt sagen, also es ist alles Blödsinn, im breiten Index anzulegen. Mal läuft das eine besser, mal das andere besser. Und dann geht's einfach darum, das miteinander zu ergänzen.
Genau, aber es ist eher die Frage natürlich auch zumindest mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wenn man in Szenarien immer denkt, welche Marktphase haben wir, wo in der Tendenz die breiten Indizes besser laufen, in der Tendenz es eben, wie du gerade angesprochen hast, wo man eben durch hohe Konzentration und wo wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle mal an Grenzen kommen, auch mal eine negative Überraschung kriegen, vielleicht eben Alternativen aufbauen, das heißt ja nicht entweder oder.
Genau.
vielleicht eine ergänzende Idee ist.
Ja, auf jeden Fall, weil also die, ja, die von der Grundidee her muss man es tatsächlich so sehen, dass die breiten Indizes ja die letzten Jahre waren extrem stark, ja, mit der extrem starken Fokussierung auf die USA. So. Aktives Management, eigentlich mit dem Rücken zur Wand, sehr stark hinterfragt. So. Aber das muss ja nicht so bleiben. Das ist eben genau dieser Punkt. Also dieses, darum geht's mir auch. Dieses von der Einstellung her, dass man einfach sagt, wir haben jetzt zwei extrem gute Börsenjahre gesehen, auf USA oder auch auf DAX bezogen. Aber wenn wir auf die langfristigen Durchschnitte gucken, ist das auch mal möglich, einfach, dass wir ja auch mal ein Jahr haben, was uns ins Minus führt. Also mein Einstieg an die Börse mit den Jahren dann nach 2000, das war katastrophal. Ich meine, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber wenn man sich diese Märkte anguckt, da ging es über Monate nach unten. Und dann wurde dann ging es mal drei Tage nach oben, da war genau eigentlich dieses andere. Da wurde eigentlich in jede Stärke hinein wurde verkauft und es ging ganz, ganz langsam nach unten. Ja. Das ist, glaube ich, heute gar kein mehr zu vermitteln, so ein Markt.
Ja.
Und wenn man dann beim fünften Mal billig eingestiegen ist und nächste Woche schon wieder im Minus ist, also diese Stimmungswandel, der gar nicht schnell eintrat, sondern der sich so langsam aufgebaut hat und dann ging das ganz, ganz langsam nach unten eigentlich bis, ja, also die Stimmung komplett am Boden war. Sowas ist kaum noch vorstellbar heutzutage. Von daher, wenn es mal eine 15%-Korrektur gibt, ist das nur ein kleiner Anfang von dem, was es damals mal gegeben hat.
Dann sind wir gespannt, ob dann beide Dip ein Thema ist. Und da sehen wir uns dann allerspätestens wieder, würde ich sagen.
Alles klar.
Heiko, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Dankeschön.
Freunde, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr das im Moment so seht, wie ihr positioniert seid fürs Jahr, All-In weiterhin Nvidia, oder ob man nicht vielleicht doch auch mal auf den einen oder anderen modernen, neuzeitlichen Value-Gedanken kommen sollte. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.